Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Und wir bleiben bei der Arbeit. Genauer gesagt bei der Frage, wie viel Ärztinnen und Ärzte über ihre Arbeit auf ihrer Website verraten dürfen. Wenn sie nämlich Schwangerschaftsabbrüche durchführen, dann dürfen sie das künftig auf ihrer Website veröffentlichen. Wie sie das machen und weitere Informationen, die dürfen sie nicht geben. Auf diese Änderung des umstrittenen Paragraphen 219a hat sich die Bundesregierung ja gerade geeinigt. Allerdings gab es dabei eine Bedingung, wie jetzt herausgekommen ist. Der Gesundheitsminister Jens Spahn hat 5 Millionen Euro zusätzlich bekommen für eine Studie, die die psychischen Langzeitfolgen von Abtreibungen untersuchen soll. Man wolle endlich verlässliche Informationen haben über die gesundheitlichen Folgen und man wolle ergebnisoffen forschen, sagt das Ministerium. Kritiker allerdings bezweifeln, ob es dieses sogenannte Post-Abortion-Syndrom überhaupt gibt, das da untersucht werden soll. Bei dem Begriff handelt es sich nämlich um eine Kampfvokabel von Abtreibungsgegnern aus den USA. Und diesen Begriff benutzen seriöse Wissenschaftler nicht. Was können wir also lernen aus dieser neuen Debatte? Darüber hat sich Catherine Newmark in unserem philosophischen Wochenkommentar Gedanken gemacht.
Vollkommen ergebnisoffen sei die geplante Studie, beteuert das Gesundheitsministerium. Aber natürlich liegt schon in der Fragestellung eine Vermutung, nämlich die, dass Abtreibungen negative psychische Folgen nach sich zögen. Ganz abwegig ist diese Vermutung natürlich nicht angesichts der traditionellen Stigmatisierung und Kriminalisierung der Abtreibung. Allerdings wird sie von zahlreichen in den letzten Jahren durchgeführten internationalen Studien gerade nicht bestätigt. Wenn also Gesundheitsminister Jens Spahn jetzt meint, eine bereits gut untersuchte Frage endlich mal seriös untersuchen lassen zu müssen, dann liegt es nahe, darin einen ungut instrumentellen Umgang mit Wissenschaft zu sehen. Auf die Autorität von geplanter Wissenschaft wird gesetzt, während die Autorität von bereits vorhandener Wissenschaft unterminiert wird. Sie wird schlicht ausgeblendet. Nun wissen wir alle, dass Wissenschaft nie abgeschlossen ist und selten vollkommen eindeutige Resultate liefert. Aber sie so ganz als frei wählbares Wunschmenü anzusehen, ist keine gute Idee, gerade in Zeiten populistischer Angriffe auf sie. Viel grundsätzlicher noch stellt sich die Frage, was denn Ziel und Zweck einer solchen Studie sein könnte. Denn selbst wenn sie anders als bisherige Studien zum Ergebnis käme, dass Frauen, die abgetrieben haben, verstärkt unter psychischen Problemen leiden, sollte und dürfte das irgendetwas ändern an der Tatsache, dass Frauen als autonomen Individuen sowohl die Abtreibung als auch die ordentliche Information darüber nicht vorenthalten werden darf? Selbst in den radikalsten feministischen Kreisen behauptet ja kaum jemand, dass Abtreibungen Freude machen oder Freude machen sollten. In der Abtreibung liegt natürlich ein moralischer Konflikt und oft auch ein emotionaler. Das Argument für Schwangerschaftsabbrüche ist viel simpler und viel grundlegender. Es geht um Autonomie. Wenn man Frauen nicht die Entscheidungsfreiheit über ihr Leben, ihren Körper, ihr selbst absprechen will, muss es die Option einer Abtreibung geben, eben weil Frauen auch ungewollt schwanger werden können. Nun hat natürlich die Freiheit und das Recht jedes Einzelnen ihre Grenze in der Freiheit und den Rechten der anderen. Ohne Zweifel wird es umso schwieriger, die Bestimmungshoheit der Schwangeren über den eigenen Körper absolut zu setzen, je menschenähnlicher ein Fötus wird und je mehr er sich der unabhängigen Lebensfähigkeit nähert. Aber um die moralisch so komplizierten Spätabtreibungen geht es weder in der Diskussion über den Paragraphen 219a noch in der von Jens Spahn geplanten Studie. Für die Freiheitsrechte von Frauen gegenüber den noch wenig geformten Zellmassen der ersten Schwangerschaftswochen einzutreten, ist moralphilosophisch deutlich weniger schwierig. Außer für ein paar hartnäckige Katholiken besteht kein Zweifel daran. Die Selbstbestimmung der Schwangeren schlägt das Schutzrecht des Zellknäuels. Den Menschen als vernünftigen und autonomen Träger seiner Entscheidungen anzusehen und zu achten, das hat sich seit der Aufklärung mit guten Gründen durchgesetzt. Auch wenn die angenommene vernunftgeleitete Autonomie unbestreitbar seit jeher mehr regulatives Ideal als empirische Zustandsbeschreibung ist. Natürlich sind Menschen auch emotional und hormongesteuert, aber wir kommen nicht umhin, sie uns als freie und mündige Bürger zu denken, wenn wir unsere liberale Demokratie aufrechterhalten wollen. Sonst fallen wir in alte Modelle zurück vom dumpfen Volk, das Autoritäten braucht, Vater- und Führerfiguren oder spirituelle gute Hirten. Ohne ein bestimmtes Maß an klassisch aufklärerischem Pathos der Freiheit geht es eben nicht. Und schön wäre es, diese Freiheitsliebe würde sich hierzulande gegen Einschränkungen körperlicher Selbstbestimmtheit ebenso leidenschaftlich artikulieren wie bei der Furcht vor Tempolimits auf Autobahnen.
Das war der philosophische Wochenkommentar von Catherine Newmark.